Herzlich willkommen zur Kunstpause,
deinem Interview-Podcast zur Psychologie von Auszeit. Wir sind
Maria Bansen
und Lina Krämer und wir freuen uns, dass du dabei bist.
In der Kunstpause widmen wir uns bewusst der Zeit zwischen High-Performance und Rampensau.
Im Gespräch mit spannenden Expertinnen und Experten aus Kunst, Bühne, TV fragen wir, wie geht Auszeit, was machen wir mit dieser Zeit und was macht diese Zeit mit uns?
Na, neugierig?
Darfst du sein.
In unserer Premiere haben wir die großartige Jill Funke zu Gast. Sie gewährt uns einen sehr persönlichen und ehrlichen Einblick in die Welt als Schauspielerin, Podcasterin, Malerin und irgendwie auch Lebenskünstlerin. Du möchtest erfahren, was Jill aus ihrer Durststrecke nach der TV-Serie Anna und die Liebe gelernt hat, warum ihr nach 10 Minuten Interview Tränen kullern und was sie zuletzt zum allerersten Mal gemacht hat? Dann bleib jetzt einfach dran und starte mit uns in die allererste Kunstpause.
Hi, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der Kunstpause. Wir freuen uns sehr, dass wir direkt zum Auftakt einen wirklich spannenden und auch sehr vielseitigen Interviewgast gewinnen konnten. Jill Funke.
Hallo.
Schön, dass du da bist, beziehungsweise schön, dass wir bei dir sein können.
Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr da seid.
Die Idee der Kunstpause ist ja daraus entstanden, dass Künstlerinnen, Künstler und auch Menschen, die so im High-Performance-Bereich unterwegs sind, gern, oft und viel dazu befragt werden, was sie gerade Grandioses an Projekten umsetzen, was für tolle Engagements sie in der Vergangenheit mal hatten oder was sie auch zukünftig an den Start bringen werden. Aber kaum einer spricht so richtig darüber, was eigentlich in der Zeit dazwischen passiert, was diese Zeit auch mit ihnen macht und welche Facetten und Seiten dann in der Persönlichkeit noch zum Tragen kommen, die wir sonst in der Öffentlichkeit dann gar nicht so mitbekommen. Es geht also heute und hier genau darum, wir wollen darüber sprechen. Es geht um Echtheit, um Authentizität und um Unverstelltes. Und dieses Echtsein haben wir auch in die Produktion der Kunstpause mit eingeflochten. Die Interviews hört und seht ihr nämlich genau so, wie sie stattfinden. Also in Echtzeit. Ohne Schnitt, ohne doppelten Boden. Ja? Also den Spruch so nach dem Motto, schneiden wir nachher eh raus, den gibt es nicht. Eine weitere Tradition in der Kunstpause wird sein, dass sich unser Interviewgast, unsere Gästin, zu Beginn selbst vorstellt. Und genau damit starten wir jetzt. Jill, wer bist du?
Wer bin ich eigentlich? Ich bin Jill Funke, bin 32, Berlinerin und eine Zeit lang habe ich mich nicht getraut, das so wirklich zu sagen. Ich bin Schauspielerin. Ich bin aber auch Podcast-Frau, ich bin auch Tänzerin, ich bin auch, ich male sehr gerne und ich habe nebenbei auch noch einen Job beim Radio und bin da Projektmanagerin. Also wie du schon gesagt hast, alles sehr vielseitig und nur den Job als Schauspielerin zu nennen, der würde mich nicht ganz beschreiben, aber es ist auf jeden Fall ein großer Teil meines Lebens, ja.
Cool, wow. Mir kommen schon gleich 3000 Fragen gleichzeitig in den Kopf. Aber lass uns vielleicht mal dort starten, wo wir jetzt gerade sind. Ich hatte das ja zu Beginn ganz kurz angesprochen, dass wir hier heute bei dir sein dürfen. Und das ist eben auch Teil der Kunstpause, dass wir das Gespräch genau dort fühlen, wo unser Interviewgast ja sehr oft oder sehr viel oder auch sehr gern viel Zeit verbringt.
Ja.
Und da hast du dein Wohnzimmer ausgewählt.
Genau.
Warum das Wohnzimmer?
Also generell ist diese Wohnung für mich so eine richtige Oase. Also sie ist nicht wahnsinnig groß, aber sie ist genauso eingerichtet, wie ich es liebe und wie es mir gefällt. Und seit Corona ist man ja dann auch viel im Homeoffice. Das heißt, ich arbeite hier auch, ich male hier, ich faulenze hier und ja, kann hier kreativ sein. Ja, habe hier Gäste. Also mein Wohnzimmer ist eigentlich so mit meinem Bett, weil ich auch sehr gerne viel schlafe. Mein liebstes Zimmer hier zu Hause, ja. Genau, und hier sind auch schon einige E-Castings aufgenommen worden und hier wurde für Castings geprobt und alles Mögliche. Also hier findet viel statt, ja.
Ein richtiger Lebensraum.
Auf jeden Fall.
Als wir vor einigen Tagen miteinander telefoniert haben und ich dich eingeladen habe zur Kunstpause und die Idee dahinter kurz erzählt habe, was wir da vorhaben, was war dein erster Gedanke?
Ich fand es super spannend, gerade auch die Erklärung, dass man über die Zeit spricht, in der man eben nicht arbeitet. Und das ist ja schon, also zumindest habe ich das so in den letzten Jahren erlebt, teilweise ein ziemlich großes Tabuthema ist, weil man versucht immer zu sagen, was man zuletzt gemacht hat, was gerade noch so offen ist oder was man zunächst dreht. Und hat auch irgendwie manchmal, ja, ist nicht selbstbewusst genug, sich auch die Blöße zu geben, in Anführungsstrichen zu sagen, ja, ich habe gerade nichts oder ich habe jetzt auch seit einem Jahr nicht gedreht zum Beispiel, weil man irgendwie denkt, dass man damit alleine ist. Ist man aber gar nicht. Also ich habe mal vor ein paar Jahren, gab es da mal so eine Statistik, dass nur, ich glaube, 5% der Schauspieler wirklich auch davon leben können. Das heißt, eigentlich macht jeder noch nebenbei was anderes. Und sich aber selber einzugestehen, dass das auch teilweise sein muss, weil man einfach sonst nicht überleben kann. Und auch noch einen Plan B sich zu suchen und sich anderweitig noch ausdrücken zu können, diesen Schritt zu machen, sich das auch einzugestehen, das hat bei mir auf jeden Fall auch eine Zeit lang gedauert. Und deswegen fand ich es total spannend, da irgendwie auch davon zu erzählen, weil es halt nicht unnormal ist, dass man große und lange Pausen dazwischen hat. Ja.
Du hast gerade angesprochen, dass es bei dir eine Zeit lang gebraucht hat. Wann war denn das erste Mal für dich, wo so eine Pause entstanden ist, zwischen Jobs zum Beispiel, wo dir das so richtig bewusst geworden ist und wie war das für dich?
Also ich habe schon früh mit der Schauspielerei angefangen, schon so mit 7, 8 oder so, hatte da kleinere Rollen in Musikvideos und Werbespots und so. Und größere erste Fernsehrolle war damals Anna und die Liebe. Das war eine Telenovela auf Sat.1. Und das war direkt nach dem Abi. Also ich habe dann auch keine Ausbildung oder so gemacht, kein Studium, sondern bin direkt nach dem Abi dann bei Anna und die Liebe eingestiegen. Und da war ich 3,5, fast 4 Jahre. Also so um die 20. War auf jeden Fall eine ziemlich geile Zeit. Hat sich irgendwie angefühlt wie eine große Klassenfahrt. Also wir waren ein total tolles Team. Ich bin auch noch mit vielen Kollegen von damals befreundet. Wann ging das los? 2008 ungefähr. Genau. Und die Serie war zum damaligen Zeitpunkt auch sehr, sehr erfolgreich. Also die läuft heute immer noch. Ich krieg immer noch Fanpost. Es erkennen mich immer noch Leute, wenn ich irgendwie zum Bäcker gehe und Brötchen hole. Und das ist jetzt irgendwie schon über 10 Jahre her. Also das war damals für mich auf jeden Fall super besonders und ja, ich habe die Zeit total genossen. Und als ich dann dort aufgehört habe, ich habe mich damit selber dafür entschieden, meinen Vertrag nicht zu verlängern, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche einen Tapetenwechsel oder ja. Und danach bin ich erstmal ein riesiges Loch gefallen. Also danach habe ich locker 3 Jahre gar nicht gearbeitet, gar nicht gedreht. Ich bin zwar auf Castings gegangen, aber ich habe immer wieder Absagen bekommen und diese Bekanntheit, die ich wirklich während Anna und die Liebe damals hatte, also wir hatten auch große Autogrammstunden am Potsdamer Platz im Sony Center und so, also es war schon eine sehr hohe Aufmerksamkeit da und danach war die Aufmerksamkeit halt komplett weg. Und ich bin auch jemand, der sehr bodenständig aufgewachsen ist, von daher war es auch okay. Also ich habe jetzt auch nicht einen Höhenflug oder sowas bekommen in der Zeit. Aber ich hatte dann kein geregeltes Einkommen mehr. Und ich hatte eben gehofft, dass nach Anna und die Liebe ich so ein bisschen auch diese Bekanntheit mit in andere Jobs nehmen kann. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und genau, diese ständigen Absagen damals zu bekommen für Castings, nachdem man vorher so eine Bestätigung bekommen hat, war für mich total schwer, weil ich das super persönlich genommen habe zu dem Zeitpunkt. Da war ich auch Anfang 20, da war ich jetzt auch noch nicht so gesettelt und noch nicht so mit mir im Reinen, dass mir das nicht so viel ausgemacht hat, sondern ich habe es teilweise sehr persönlich genommen und war auch eine Zeit lang wirklich sehr depressiv, weil es einfach nichts geklappt hat. Und dann habe ich mich entschieden, eigentlich auch aus einem Geldmangel heraus tatsächlich. Also ich habe jetzt vorher nicht das Geld zum Fenster rausgeschmissen, konnte demnach danach noch relativ lange davon ganz gut leben. Und aus dem Geldmangel heraus habe ich dann mich mit einem Kumpel getroffen, der damals beim Radio gearbeitet hat. Und der hat mir einen Praktikumsplatz bei KISS FM damals besorgt, beim Radiosender hier in Berlin. Und somit bin ich dann zum Radio gekommen und das hat sich dann für mich als Plan B entwickelt. Eher aus der Not heraus, dass ich dachte, ich muss irgendwas machen. Ich kann hier nicht weiter auf den nächsten Job warten oder auf, ja, du darfst hier mal mitspielen, sondern ich war dann wirklich in Zugzwang und das war das Beste, was mir in dem Moment hätte passieren können.
Du hast ganz zu Beginn angesprochen, dass das so, also irgendwie betrifft es oder können nur 5% der Schauspieler davon wirklich leben und der Eindruck ist ja auch so immer mal Pausen zwischen Rollen zum Beispiel zu haben, ist ja dem Job eigentlich irgendwie auch mitgegeben. Und dass dir das so unangenehm war und ich hatte vorhin auch so das Gefühl, das kriegt so ein bisschen was Geheimnisvolles, also dass da keiner so richtig drüber spricht.
Ja.
Wie kommt das?
Also ich glaube, dass es viel auch ist, dass man bei anderen schaut oder sich mit anderen vergleicht oder dann eben auch guckt, wer die Rolle bekommen hat zum Beispiel. Es ist natürlich auch ein Konkurrenzkampf irgendwie, ganz klar. Also die Rolle ist halt für eine Person und es sind halt 100 zur Auswahl. Es ist jetzt nicht missgünstig oder so, aber natürlich guckt man dann auch schon, was die anderen machen und oh Mann, jetzt hat die was Neues in der Vita und ich schon seit einem Jahr nicht zum Beispiel. Ne? Und für mich war das so, ja, irgendwie sieht man sich ja auch anders oder man würde es sich für sich selber anders wünschen, dass man ja erfolgreich ist in dem Job. Also für mich war es immer mein Traum, mit der Schauspielerei Geld verdienen zu können und sich aber das einzugestehen, dass es eben nicht so ist, auch anderen gegenüber, die eine Art Konkurrenz darstellen, war für mich halt schwierig. Also bei Freunden und Familie ist es okay natürlich, die wissen ja auch, wie es um einen steht. Aber wenn es so nach außen hin geht, war es für mich eine sehr lange Zeit einfach unangenehm. Und es gibt da ein sehr einprägsames Beispiel für mich eigentlich, was für mich so ein bisschen so einen Wendepunkt dargestellt hat. Und zwar habe ich eine Zeit lang auch nachts im Club gearbeitet, am Wochenende. Also ich hatte in der Woche dann mein Praktikum und später dann mein Volontariat beim Radio und habe dann, um ein bisschen Geld noch dazu zu verdienen, im Club an der Tür und an der Garderobe gearbeitet am Wochenende. Und dann war Berlinale und ich habe an der Tür gearbeitet. Und dann kommen halt die Kollegen, ne, Schauspielkollegen, und ich bin im Boden versunken, weil eben auch Mädels kamen, mit denen ich auch schon gearbeitet hatte, mit denen ich mich auch gut verstanden habe. Und da war es so, es war mir einfach so peinlich, dass ich diejenige bin, die vorne die Bändchen verteilt und die eben kommen und Gast sind. Und das hat mich so krass getroffen und irgendwie natürlich auch mein Ego in dem Moment angegriffen, so muss ich auch ganz offen so sagen, dass ich dann irgendwie auch auf Toilette bin und mir dann auch ein paar Tränchen verkneifen musste. Und dann kam eben eine dieser Kolleginnen zu mir an und meinte, was denn los wäre und so. Und dann habe ich ihr halt erzählt, dass es mir total unangenehm ist. Und dann meinte sie, also Jill, ganz ehrlich, weißt du, wo wir überall jobben nebenbei? Und das hat sie mir so offenherzig erzählt. Ich habe aber vorher mit ihr da noch nie drüber gesprochen. Und ich dachte so, ach krass, wirklich? Also sagt sie, ja, also den Scheißjob habe ich schon nebenbei gemacht und den Scheißjob. Und es war aber eine, wo ich so dachte, die arbeitet die ganze Zeit. Also ich dachte, das ist genau eigentlich eine Kollegin, wo ich denke, da würde ich gerne mal hinwollen. Und sie so, nee, überhaupt nicht. Und dann war es mir auch irgendwie gar nicht mehr unangenehm. Und es war für mich so ein richtiger Augenöffner, dass ich so dachte, ja, ich bin nicht die Einzige. So. Und auch wenn es nach außen dann immer so schön aussieht, man macht ja dann irgendwie beim Dreh auch Selfies und Fotos und die hebt man sich dann irgendwie noch 3 Wochen auf, weil man die dann später dann nochmal bei Instagram postet, damit so aussieht, als wäre man die ganze Zeit busy, ist man halt nicht. Und das war für mich echt eine Erfahrung, die mir dann auch gezeigt hat, ich bin nicht alleine. Und dann konnte ich auch wieder mich erhobenen Hauptes an die Tür setzen und Bändchen verteilen. Ja.
Spannend. jetzt, wo du das so erzählst, du hast beim Radio gearbeitet oder machst es, du hast den Podcast, die Rollen, also es sind ja Tanz, also es sind ja so viele Dinge dabei, wo ich mich gerade frage, wo ist denn da eigentlich mal eine Pause?
Also die Pause gibt es auf jeden Fall. Also für mich, dass ich so vielseitig mich entwickelt habe in verschiedene Richtungen, kam tatsächlich dadurch, dass ich viel auch nicht gedreht habe und ich das Gefühl hatte, irgendwie auch gescheitert zu sein. Ja. Es geht schon los in Minute zwei. Es trifft mich eigentlich gar nicht mehr so schlimm, wie es sich jetzt anhört, aber wenn man jetzt so sich da reinfühlt. Ja, genau, und ich habe halt irgendwie gedacht, ich muss mich anderweitig ausdrücken und ich kann meinen Erfolg und mein Glück nicht mehr von anderen abhängig machen. Und es ist halt für mich in der Schauspielerei schon so, dass du einfach geben kannst, was du willst und irgendjemand entscheidet über deine Nase oder über deinen Hintern oder vielleicht hätte ich lieber doch das schwarze T-Shirt anstatt das grüne anziehen sollen. Und man steckt halt so wenig drin und man hat so wenig die Macht, irgendwas zu tun. Es gab eine Zeit, da bin ich so viel auf irgendwelche Partys und Premieren und rote Teppiche, weil ich immer dachte, man macht da irgendwie Networking. Da bin ich aber auch super schlecht drin. Also ich bin überhaupt nicht der Typ für Smalltalk. Ich kann mir keine Namen merken und keine Position. Da geht's ja schon mal los. So. Ich könnte nicht mal sagen, ob ich denjenigen schon mal wieder getroffen habe. So, da bringt das ganze Networken irgendwie auch nichts. Und genau, und dann habe ich halt irgendwie bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich dachte, ich muss mich trotzdem kreativ ausleben, weil ich super viel Kreativität in mir drin habe und ich auch jemand bin, der gerne auch gesehen und gehört werden will. Also das ist auch, das ist einfach in meiner Natur. Ich glaube, deswegen ist auch die Schauspielerei was mich total erfüllt und auch sehr glücklich macht, wenn ich dann mal darf. Und deswegen habe ich mir einfach ganz viele andere Sachen gesucht, die mich auch erfüllen, mit denen ich mich auch ausdrücken kann, wo ich mich ja auch zeigen kann. Und deswegen ist das für mich eigentlich die Pause. Also die Pause sind meine Kanäle, in denen ich mich zusätzlich entfalten und ausdrücken kann. Und dazu gehört eben das Malen zum Beispiel. Und ja, auch Cheerleading habe ich wieder gemacht. Ein paar Jahre hatte da auch ein sehr großes Ziel, was ich auch glücklicherweise erreichen durfte. Und das waren aber alles Sachen, das war nie leicht, das war immer mit viel Arbeit verbunden und auch mit viel Schweiß und Tränen. Aber ich konnte selber was tun für meinen Erfolg und dafür meine Ziele zu erreichen. Und ich glaube, ohne diese Pausen von der Schauspielerei zu haben, hätte ich das wahrscheinlich auch so nie angegangen. Ja.
Du hast mehrfach von Ausdruck gerade gesprochen. Tatsächlich auch was ich ganz stark mit der Kunst überhaupt verbinde, sich ausdrücken können, auch etwas zum Ausdruck bringen. Aber wir sprechen ja über dich und die Frage, was möchte da zum Ausdruck gebracht werden von dir?
Da. Ich glaube, runtergebrochen sind es Emotionen. Also, wie man ja vielleicht schon mitbekommen hat, trage ich davon sehr viel in mir. Die manchmal teilweise sehr unkontrolliert sind. Ich habe es aber in den letzten Jahren geschafft, die schon ein bisschen mehr zu kontrollieren. Also seid froh, dass ihr mich nicht vor 2 Jahren erlebt habt, dann wäre ich hier heulend aufgestanden. Nein, aber also ja, es sind Emotionen, glaube ich. Und die kann man durch ganz viel ausdrücken. Also die konnte ich durchs Tanzen ausdrücken, die kann ich durchs Malen ausdrücken und eben auch natürlich am allerbesten durch die Schauspielerei. Aber auch privat, also ich bin privat auch ein Mensch, der sehr emotional ist in Beziehungen mit Freunden und so weiter. Also ich denke, das ist es, was bei mir raus muss und wofür ich Kanäle finden muss, damit ich nicht platze.
Ja. Du hast das Malen angesprochen. Seit wann malst du?
Ich male eigentlich schon immer. Ich habe es von meinem Opa mitbekommen sozusagen. Wir haben früher schon immer mit der Staffelei im Garten gestanden und irgendwelche Sonnenblumen gemalt und so. Also mein Opa malte leider nicht mehr sehr viel und hat auch Ausstellungen gehabt und so. Und von dem habe ich, glaube ich, dieses Ausdrücken mit Malen mitbekommen. Und ich habe dann vor 2 Jahren auch wieder aus einem finanziellen Mangel eigentlich heraus zusätzlich noch einen Nebenjob gesucht und habe mit so, ja, ich sag's jetzt einfach, Art Night nennt sich das. Das sind Malabende, die man veranstaltet mit mehreren Leuten, wo man Bilder malt zusammen. Und ich war eben diejenige, die vorne stand und mit den Leuten die Bilder gemalt hat. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich dann aber gedacht, ich habe irgendwie Lust, meine eigenen Motive zu malen. Und dann habe ich mich, habe ich damit auch wieder aufgehört. Das war aber so ein bisschen so der Sprung dazu zu sagen, ich male überhaupt erstmal regelmäßig. Ich schaffe mir erstmal das ganze Equipment an. Und das funktioniert auch so, wie ich das mache. Und dann hatte ich aber Bock, die Sachen zu malen, die mir selber gut gefallen. Und ja, jetzt mittlerweile habe ich dann auch so im Online-Shop mal so ein bisschen angefangen und über Instagram dann ein bisschen was gepostet und habe dann auch schon kleinere Sachen verkauft und mal jetzt auch gerade für jemanden was fürs Wohnzimmer. Und das hätte ich mir halt auch niemals erträumt, dass ich irgendwie so Sachen dann auch mal verkaufe und mich damit halt dann auch ausdrücken kann. Ne? Also das war schon immer was ich gern gemacht habe, aber ich habe dem nie so einen großen Platz in meinem Leben gegeben. Und das ist jetzt eben auch erst gekommen. Ich experimentiere noch viel mit Form und Farben und ja, es soll einfach Spaß machen.
Mhm. Ja. Schön, das ist super, super Einlage. Mir fällt dabei ein, dass wir auch einen kleinen Quickie vorbereitet haben.
Immer
sozusagen
her damit.
Die Pause in der Kunstpause, okay. Wenn du verstehst.
Ja.
Das habe ich mal auf dem Zettel vorbereitet.
Okay, kein Problem. Dann
das das kann ich mir nicht merken, Vokabeln lernen waren aber nicht, war immer nicht so meins. Genau. Und zwar ist entweder oder.
Ne? Okay.
Kennst du. Und zwar, liebe Jill, Kiss oder Fritz?
Fritz.
Plattenbau oder Einfamilienhaus?
Plattenbau.
Mhm. Charlie oder Anna?
Anna.
Mhm. Einhorn oder Peter Pan?
Peter Pan.
Insta oder Buch?
Ah, leider Insta. Ich wünschte Buch.
Okay. Oscars oder Dance Worlds?
Oscars.
Mhm. Fiat oder G-Klasse?
Fiat.
Rotkäppchen oder böser Wolf?
Rotkäppchen.
Okay. Mando Diao oder Coldplay?
Coldplay.
Mhm. Reiten oder tanzen?
Tanzen.
Pompoms oder Goodiebag?
Pompoms. Mhm.
Rampensau oder Mauerblümchen?
Rampensau. Ja.
Kunst oder Pause?
Kunst.
Mhm. Und letzte. Malle oder Malaysia?
Malaysia.
Das müssen wir vielleicht erklären.
Das können wir gerne erklären, ja. Ich reise seit, glaube ich, 5 Jahren oder so, außer jetzt in Corona-Zeiten, eigentlich jedes Jahr oder seit 6 Jahren schon nach Malaysia. Ich habe da Freunde und Bekannte, die ich mal auf einem Festival kennengelernt habe und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Die haben mich hier in Berlin besucht und mich daraufhin nach Malaysia eingeladen. Und da, ich weiß auch nicht, dann würde ich auch irgendwann gerne mal auswandern, glaube ich. Oder zumindest eine längere Zeit verbringen. Das war auch mal kurzzeitig der Plan. Dann ist mir ein Dreh dazwischen gekommen. Und die Liebe ist mir auch dazwischen gekommen. Aber es steht noch auf meiner Bucketlist, dass ich da gerne mal eine längere Zeit hinwollen würde. Genau. Jetzt habe ich auch schon meinen nächsten Malaysia-Urlaub zum 4. Mal mittlerweile verschoben. Ich hoffe, dass wir dann bald können. Ja.
Ich hatte dich gebeten.
Du hast dich gut vorbereitet. Du hast uns alles hergeholt, sag mal. Da kam mir sehr viel von bekannt vor, auf jeden Fall.
Ja, jede Frau hat ihre Geheimnisse. Ja, schön, und jede Redaktion und jedes Team hat auch seine
Und jede Frau kann auch ziemlich gut recherchieren, übrigens. Wir Frauen sind ganz gut.
Das stimmt. Recherchieren hast du schön ausgedrückt. Da hätte man jetzt auch noch ein anderes Wort nehmen können. Aus dem Englisch. Aber gut. Wo war ich? Ja, also danke fürs Kompliment. Ich gebe mein Bestes, wie immer. Und ich habe dich gebeten, einen Gegenstand vorab mal auszuwählen, der für dich eine besondere Bedeutung hat.
Ja.
Worauf ist deine Wahl getroffen?
Ich bin ganz gespannt. Ich habe diese Medaille mitgebracht von 2017 aus Japan von der Cheerleading-Weltmeisterschaft. Und das ist jetzt so, oh mein Gott, jetzt hat sie eine Medaille gewonnen. Es klingt sehr viel glamouröser, als es eigentlich war. Denn ich habe wirklich das seit längeren Jahren immer wieder mich mit dem Gedanken getragen, wieder mit dem Cheerleading anzufangen, was ich gemacht habe, als ich mal so 16, 17, 18 war. Dann habe ich damit jahrelang aufgehört und hatte aber immer noch so im Hinterkopf, ich möchte einmal eine Weltmeisterschaft tanzen. Und habe dann auch mich mit vielen Leuten immer darüber unterhalten und alle immer so, ja, dann red doch nicht so viel, dann mach doch einfach. Und ja, dann habe ich bei meinen ehemaligen Teamkolleginnen von Dance Deluxe angefragt, ob sie mich wieder nehmen würden. Und habe dann wieder angefangen zu tanzen und auch wirklich straight auf die Weltmeisterschaft mit den Mädels hinzuarbeiten. Und das war für mich sehr aufregend. Also erstmal körperlich sehr schwierig, weil ich, wie gesagt, 8 Jahre so gut wie gar keinen Sport gemacht habe. Also ich war wieder gut eingerostet, musste dann aber natürlich auf einem Meisterschaftsniveau dann auch wieder trainieren, 3 bis 4 Mal die Woche und hatte zu der Zeit auch kaum Freizeit. Also es hat sich wirklich alles auf Arbeiten und Cheerleading konzentriert und immer mit dem Hinblick darauf, dass ich gerne nochmal eine Weltmeisterschaft tanzen wollen würde, weil mit 16, 17 war ich schon mal auf einer Weltmeisterschaft, aber da war ich nur Ersatztänzerin. Da habe ich auch trainiert wie die Großen, aber musste nachher auf der Ersatzbank sitzen. Und dann dachte ich, nee, also
da ist noch was offen.
Noch mal richtig. Genau, und witzigerweise war das eben damals, zu dem Zeitpunkt, als ich 17 war, auch in Japan, in Tokio. Und dieses Mal, wo ich es auch wieder angestrebt habe, war das wieder in Japan. Und genau, und dass ich das dann wirklich so schnell geschafft habe, mich ins Team zu integrieren, körperlich wieder die Leistung zu bringen, das hat sehr viel Schmerzen gekostet, Schweiß, Tränen, sehr viel Angst, weil ich mir da wirklich ein sehr hohes Ziel gesteckt habe. Und es war aber auch so ein bisschen, wie ich vorhin gesagt habe, was ich selber in der Hand hatte. Also mir zum Ziel zu machen, mal einen Oscar zu gewinnen, ist ja alles gut und schön, aber da spielen halt noch sehr viele andere Faktoren mit rein. Und das war so ein Ziel, wo ich gewusst habe, wenn ich hart genug arbeite und mir doll genug Mühe gebe, dann kann ich das selber schaffen. Und das habe ich dann am Ende auch geschafft. Da geht es jetzt gar nicht mal um diese Medaille an sich oder um den Platz oder was weiß ich, sondern einfach, dass ich ja, dass ich es geschafft habe, mir diesen Traum zu erfüllen, ohne da irgendwie abhängig sein zu müssen von irgendjemandem. Natürlich von meinem Team, ist ja klar, es war eine Teamleistung. Ich habe es natürlich ja nicht alleine gemacht, aber ich hatte da auch das beste Team der Welt in meinem Rücken, mit der ich das schaffen konnte, ja. Und da hatte ich zwischenzeitlich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob ich es erzählen kann, dadurch haben wir uns auch intensiver kennengelernt, weil ich teilweise wirklich Panikattacken hatte vor diesem großen Tag, vor dem Auftritt an sich und es teilweise auch gar nicht so richtig genießen konnte. Es mir wirklich davor, vor der Routine eher immer so schlecht ging und genau, und da hast du mir ja auch psychologisch, sportpsychologisch sehr, sehr, sehr gut weitergeholfen, dass ich dann die Weltmeisterschaft an sich auch richtig genießen konnte und das alles richtig in mich aufsaugen konnte und genau, also das ist deswegen mein Gegenstand.
Ja, wow. Und ganz große Gratulation nochmal zu diesem Weg, den du da gegangen bist, diese Entscheidung getroffen und ganz, ganz, ganz toller, wertvoller, ganz symbolhafter Wert.
Ja, und da war für mich halt auch immer so diese Angst vorm Scheitern, ne? Also was mir dann auch so krasse Aufregung gemacht hat und gerade wenn du auch eben nicht nur für dich alleine verantwortlich bist, sondern da noch ein Team hinter dir steht, was genauso hat, wenn ich noch mehr trainiert hat und Zeit da investiert hat und so. Ja, das war schon eine besondere, schöne Zeit. Aufregend, anstrengend, aber schön. Ja.
Was würdest du sagen, rückblickend über die Phasen und Zeiten, wo du ja nicht so sehr in den Jobs warst? Wie hast du dich da weiterentwickelt?
Also Auf jeden Fall bin ich erwachsener geworden. Das ist wahrscheinlich total normal. Aber ich hatte sehr viel Zeit, mich mit mir selber zu beschäftigen, mich mit meinen Ängsten zu beschäftigen. Und eben auch gerade viel durch diese ständige, Ablehnung, sagen wir mal in Anführungsstrichen, durch, du hast den Job leider nicht bekommen. Bei mir komischerweise, keine Ahnung wieso, war es auch immer so scheiße, dass ich tatsächlich wirklich immer unter den letzten 2 oder 3 war. Also es war wirklich ein komplettes Jahr lang. Es hat mein Freund auch neulich zu mir gesagt, das war richtiger, es war fast verrückt geworden, eher mit mir, weil ich wirklich so 3 bis 4 Mal im Monat beim Casting war, so fast jede Woche, und ich war immer kurz vor knapp, immer in der letzten Runde, und es hat dann nicht geklappt. Und mit dieser Ablehnung dann klarzukommen und auch zu realisieren, dass es nichts mit mir als Jill Funke zu tun hat, dass es nichts mit meiner Person, mit meinem Charakter, mit meinem Körper, mit meinem Können auch nichts zu tun haben muss, zwangsläufig. Also das zu verstehen und sich da eben nicht von runterziehen zu lassen und trotzdem wieder zum nächsten Casting zu gehen. Dafür habe ich mich echt viel mit mir selber auch beschäftigt und mir viel mehr Selbstbewusstsein geholt, eben auch durch die ganzen anderen Sachen, die ich eben auch gemacht habe, weil man dadurch natürlich auch Bestätigung bekommt von außen. Und die Bestätigung aber auch aus mir selber zu suchen, dafür habe ich viel Zeit aufgewendet. Und ja, und ich glaube, das war so das, was mich am weitesten gebracht hat eigentlich auch.
Also es gibt mehr Jill Funkes als die Schauspielerin.
Genau.
Sondern es sind mehrere Säulen.
Genau, dass ich mich eben darüber nicht mehr definiere oder definieren muss. Ja. Ja, und ich habe auch gelernt, dass die Schauspielerei für mich nicht mehr an erster Stelle steht. Also das hat, jahrelang, dass ich das mal sagen könnte, jahrelang hätte ich immer gesagt, egal, Schauspielerei steht immer an erster Stelle. Und damit geht es schon los, dass ich mir zum Beispiel auch einen Job gesucht habe, beim Radio damals, wo ich immer von Anfang an beim ersten Gespräch gesagt habe, ja, aber wenn ich drehe, dann drehe ich. Und also wenn ihr hier nicht damit einverstanden seid, dass ich teilweise auch dann mal flexibel Urlaub brauche oder mich auch mal freistellen lassen muss, dann ist es hier leider nichts für mich. Bis hin zu Urlaube werden abgesagt, Familienfeiern werden abgesagt. Bei mir ist ja immer komischerweise auch so, vielleicht auch bei allen anderen, dass kurz bevor der Urlaub stattfindet, eine Woche vorher ruft meine Agentin an und sagt, ja, G, also du hast jetzt hier leider noch eine Jobanfrage, die dann natürlich im Endeffekt nicht stattfindet. Aber wo man erstmal alle Pferde scheu macht und mit Reiserücktritt und keine Ahnung. Und komischerweise, wenn 3 Monate nichts kommt, wenn ich einen Urlaub buche, kannst du wissen, dann kriege ich eine Anfrage. also es war immer, alles war immer untergeordnet. Und da braucht man auf jeden Fall ein sehr verständnisvolles Umfeld, auch einen sehr verständnisvollen Partner, der dann einfach immer bis kurz vor knapp noch sagt, naja, schauen wir erstmal, ist nicht so schlimm und das geht vor. Und mittlerweile, und das war, glaube ich, vor 2 Jahren für mich so ein großer Knackpunkt, wo ich einfach gemerkt habe, das ist doch, also das ist nicht mehr wichtiger als alles andere. Und zwar hatte ich da ein Jobangebot für eine Serie, die nicht in Berlin spielt. Und bin da auch hingefahren, während des Urlaubs, den ich eigentlich mit meinem Freund in Dänemark geplant habe. Also er ist dann mit seiner Familie alleine gefahren. Ich bin dann nicht mitgekommen, sondern ich bin dann zum Casting geflogen und hatte auch gar nicht so ein gutes Gefühl. Dachte, das klappt wieder eh nicht. Und das klappte dann natürlich. Und ich habe dann die Rolle bekommen und dann habe ich auf einmal so gedacht, oh nee, ich will gar nicht aus Berlin weg. Also es hätte beinhaltet, dass ich aus Berlin weggehe, auch für einen längeren Zeitraum. Und das hat irgendwie, war mir unwohl dabei. Also ich wollte irgendwie das, was ich mir jetzt hier auch gerade so aufgebaut habe, mein Privatleben und auch mein berufliches Leben nebenbei nicht so aufgeben. Und dann habe ich einfach die Rolle abgesagt. Also nicht einfach, nee, einfach habe ich sie nicht abgesagt. Ich habe Nächte und Tage lang mit diversen Freunden, /Kollegen, meinem Freund in der Küche gesessen und gesagt, was mache ich denn jetzt? Ich sage, jetzt habe ich endlich mal was. Wie kann ich denn so töricht sein. Mhm. Und wie kann ich mir denn rausnehmen, dass ich jetzt diese Rolle nicht will? Also das war für mich völlig, dieses negative Gefühl dem gegenüber war für mich völlig komisch und fremd. Ja. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, du kannst doch nicht die Rolle absagen. Aber es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Mhm. Und ich habe sie dann schlussendlich auch abgesagt. Das ist auch alles nett gelaufen. Sie haben auch eine ganz tolle andere Besetzung gefunden. Von daher alles gut gelaufen. Gut auch, dass ich es vorher abgesagt habe und nicht erst 3 Monate, nachdem ich schon angefangen hatte. Aber da war für mich so ein Knackpunkt zu sagen, krass, es gibt noch Sachen, die mir doch noch wichtiger sind. Und seitdem kann ich auch mit dem ganzen Thema Schauspielerei, Castings, Anfragen viel lockerer umgehen und gehe da auch ein bisschen pragmatischer und emotionsloser ran, was mir sehr gut tut, muss ich sagen. Also ich merke auch, dass ich darauf nicht mehr setzen muss, um dass es mir gut geht. Also es ist schön, wenn ich drehe. Und ich gehe auch noch zu Castings und ich mache auch neue Fotos und update meine Vita und mache mein Demoband. Also es ist jetzt nicht so, dass ich schleifen lasse, aber es ist eben nicht mehr alles. Ja. Und das ist irgendwie cool.
Es läuft so mit.
Ja, genau. So. Das ist auch eine Säule, aber die ist nicht stabiler als alle anderen oder instabiler. Ja.
Weil du das Säulenbild nochmal aufgreifst. Ich habe vor einiger Zeit da ein ganz schönes Bild mit auf den Weg bekommen. Da hat mal jemand wie so ein A4-Blatt auch in die Kamera gehalten und zu sagen, und das immer weiter reingefaltet, so nach dem Motto, wenn ich nur der Sportler zum Beispiel bin oder nur die Schauspielerin, dann ist das irgendwie nur so ein ganz kleiner Teil von mir, aber das nimmt ganz, ganz viel Raum eigentlich mehr ein. Und wer ist da eigentlich noch? Also wie zentriert es ist und worauf sich halt alles konzentriert. Und es geht nur darum, aber das erhöht den Druck natürlich auch unheimlich.
Ja.
Den Stressfaktor
darin. Ja, auf jeden Fall. Ja, man ist auch einfach anfälliger für Ablehnung auch oder für Sachen, die man eben nicht erreicht oder nicht schafft. Ich bin super ehrgeizig auch. Ich habe mir auch irgendwie so mit Anfang 20 mein Leben schon so ausgemalt, wie das zu sein hat und wie das mit Anfang 30 aussehen soll. Es sieht halt überhaupt nicht so aus und es ist voll cool. Also es ist überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und wirklich Gott sei Dank. Ja. Also ich bin auch wirklich gerade zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich sagen kann, es gibt, wenn mich Leute fragen, wie geht's dir, dann sage ich einfach nur gut. Und mehr habe ich da auch ehrlich gesagt gar nicht zu erzählen und ist irgendwie ein schönes Gefühl. Ja. Und ich würde nicht sagen, dass es mir, vielleicht würde es mir besser gehen, wenn ich vor 5 Jahren die Rolle gehabt hätte, die ein absolutes Sprungbrett für mich war, wo ich immer so auch drauf gewartet habe, wenn ich mich auch mit Freundinnen, also mit Schauspielkolleginnen, Freundinnen treffe, dann lachen wir schon selber über uns, wenn wir dann sagen, ja, unsere Zeit kommt noch. Und dann sage ich so, wie sagen wir schon seit 10 Jahren? Ich so, ganz ehrlich, du bist verheiratet, hast ein Kind. So, unsere Falten werden auch nicht weniger. So, wir können nicht noch 20 Jahre sagen, ja, unsere Zeit kommt noch. Mhm. Aber irgendwie mittlerweile kann ich darüber lachen und denken, ja, irgendwie ist es auch okay. Mhm.
Die Zeit ist jetzt.
Genau. Mhm.
Du hast auch gesagt, du hast dich sehr, sehr stark auch mit dir selbst auseinandergesetzt. Und das hört man ja inzwischen auch häufiger, was ich irgendwie gut finde. Ich begrüße das sehr, irgendwie auch mal den Blick auf sich zu richten. Aber die Frage begegnet mir auch immer wieder, aber wie setze ich mich denn mit mir auseinander? Wie geht denn das?
Ja.
Wie macht das Jill? Wie machst du das?
Ich mach das viel im Austausch mit anderen. Ich habe auch eine Zeit lang eine Therapie gemacht, eine Psychotherapie oder eine Verhaltenstherapie. Einfach weil ich viel über mich lernen wollte. Auch diese hohe Sensibilität und Emotionalität, die ich in mir trage, manchmal nicht kanalisieren konnte oder nicht begreifen konnte. Ich glücklichere Beziehungen führen wollte. Und das hat mir auf jeden Fall super viel geholfen. Also ich lese Bücher, die mir weiterhelfen in solchen Sachen. ja, und ich gehe halt viel in Austausch mit Leuten, von denen ich viel halte. Mhm. Also von denen ich was lernen möchte, von denen ich weiß, dass sie mir gegenüber ehrlich sind und mich eben auch spiegeln können oder reflektieren, mich auch verstehen. Und das hilft mir total. Also eine Zeit lang habe ich auch viel Tagebuch geschrieben. Das war für die Zeit auch okay, aber jetzt mache ich das zum Beispiel nicht mehr. Mhm. Mir ist eher hilfreich Austausch mit anderen, genau, die mich greifen können und ja, mir auch ihre Meinung zu mir sagen. Mhm. Ja, darüber lerne ich sehr viel.
Also zu sich kommen durch andere?
Ja, vielleicht. Vielleicht. Also weil, ich habe es ja auch meine also Emotionalität schon mal angesprochen. Ja, ich fühle mich auch einfach im Kontakt mit anderen besser. Also es gibt ja viele Leute, die auch ganz gut mit sich alleine auskommen können. Kann ich auch. Also ich mag es auch mal sehr gerne, alleine zu Hause zu sein und mir eine fette Käsepizza reinzuziehen und so. Finde ich auch schön. Oder hier mit Gesichtsmaske so.
Schönes Bild.
Aber ja, ich bin schon eher ein Mensch, der den Austausch braucht. Ja. Mhm.
Du hast Bücher angesprochen.
Ja.
Geile Steilvorlage. hast du eins, das du empfehlen möchtest?
Ja, ich möchte eins empfehlen. Ich habe es hier sogar liegen.
Na, Wahnsinn.
Und zwar ist es Erich Fromm, Die Kunst des Liebens. Das habe ich von meinem ehemaligen WG-Mitbewohner bekommen. Wenn du es wieder haben willst, ich habe leider schon reingeschrieben. es hat einige Eselsohren, es hat Passagen, die angestrichen sind. Es ist schon oben schon auch mal nass geworden, weil ich es mit dem Urlaub hatte. Das habe ich schon mehrere Male gelesen. Und das ist ein Buch, was ich jedem empfehlen würde, nicht nur für Liebesbeziehungen, sondern für die Beziehung und Liebe zu sich selbst, für die Beziehung zu seinen Eltern, Freunden, warum, welche Emotionen, woher kommen, sich selber besser zu verstehen, auf andere anders zugehen zu können. Und das ist hier alles in dem Buch drin. Und das finde ich total spannend. Und das habe ich auch schon sehr viel verschenkt, ausgeborgt. Genau, das ist auf jeden Fall ein Buch, was mich in den letzten Jahren immer wieder begleitet hat und was ich sehr empfehlen kann. Erich Fromm, Die Kunst des Liebens.
Das war jetzt wieder Werbebuch.
Wir haben dafür kein Geld bekommen, Leute. Nein, schön wär's. Ja.
Daran müssen wir irgendwie noch arbeiten, ne? Wir müssen ja sowieso gar nichts.
Ja.
Ne? Aber wir könnten.
Könnte man machen,
wir
ja.
Wir könnten daran noch arbeiten. Ich fände noch spannend von dir mal zu erfahren, wenn du deine Welt, so wie sie jetzt ist, mal als einen Planeten beschreiben solltest.
Okay.
Was wäre das für ein Planet?
Oh, das ist schwierig. Ich muss kurz drüber nachdenken. Was wäre das für ein Planet? Also, er wäre auf jeden Fall natürlich mit vielen Pflanzen, mit viel Grün. Er hätte türkises Meer. Mehr Tiere als Menschen auf jeden Fall. er wäre, wahrscheinlich würden die Menschen, die da sind, alle nackt rumlaufen können, weil er super frei wäre und man sich für nichts schämen müsste. Man könnte offen seine Meinung sagen. Er wäre sehr herzlich, farbenfroh und ja, liebevoll. Ja, ich denke, das wäre.
Klingt nach der reinen Sonnenseite. Geht das?
Nee, eigentlich nicht. Aber stimmt, du hast recht. Wahrscheinlich einfach, weil es mir gerade gut geht. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch schon große Schattenseiten gab. Also, ja, nee. Momentan würde er auf jeden Fall so aussehen, glaube ich. Weil ich echt gerade an einem Punkt in meinem Leben bin, wo es mir einfach gut geht. Aber stimmt schon, hast schon recht. Die Schattenseiten gab es bei mir auf jeden Fall auch. Aber wenn ich mir einen Planeten bauen dürfte, dann hätte der keine Schattenseiten.
Ja, ich habe mich ja gefragt, wie er aussehen würde. Die Frage nach Bauen war ja nicht, aber das scheint so draus zu machen.
Also, ach so, ja, stimmt, wie er aussehen würde. Ja, momentan wäre da nicht so viel Schatten.
Außer unter Gott den Pflanzen. Gott sei
Dank. Außer unter den Pflanzen, ja.
Für die vielen Tiere.
Ja. Ja, ist doch schön eigentlich.
Klingt auf jeden Fall.
Finde ich. Also,
ja, klingt sehr lebendig.
Ja, lebendig ist es auf jeden Fall, ja. Lebendigkeit ist auch ein Thema für mich, ja. Mich lebendig zu fühlen ist, ist ein Thema, sagen wir mal, in meinem Leben. Wahrscheinlich auch diese ganze Sache mit dem Cheerleading, mich auch immer wieder vor neue Herausforderungen zu stellen, auch Sachen zu machen, die außerhalb meiner Komfortzone sind, ja, neue Jobs anzufangen oder neue Hobbys anzufangen oder sowas, das hat für mich sehr viel mit Lebendigkeit zu tun, also für mich persönlich. Und da spüre ich dann halt meine ganzen Emotionen dann wieder so wallen. Und das macht mich, glaube ich, auch aus, dass ich meine Emotionen eben gut auch zulassen kann und ja, manchmal ein bisschen zu viel. Aber im Großen und Ganzen finde ich es eher auch eine Stärke von mir. Also, dass ich auch weinen kann, dass ich auch lachen kann, dass ich böse sein kann. Und ja, also so ist es mir auf jeden Fall lieber als jemand, den man nicht so richtig greifen kann oder der alles in sich reinfrisst oder ja, ich würde es als Stärke von mir bezeichnen.
Ja, dieses Spüren von Emotionen, du hast von dieser Lebendigkeit gesprochen, ist das dann, also ich stelle mir schon auch vor, dass das was ist, was in die Arbeit, auch gerade in Rollen, ja dann wieder einfließen kann, oder?
Auf jeden Fall.
Ich komme jetzt nicht aus dem Schauspiel, aber...
Auf jeden Fall, also ja, ich kann mich eigentlich relativ schnell auch emotional auf neue Situationen einstellen und es hilft natürlich in der Schauspielerei total. Auch aus mir rauszukommen, mich auch nicht fürs Weinen zu schämen oder fürs Schreien oder fürs Scheiße aussehen oder ja, also ich denke, das hilft im Job auf jeden Fall, ja.
Vielleicht so als abschließende Frage. Was hast du denn zuletzt zum allerersten Mal gemacht?
Oh, das ist schwierig. Zuletzt zum allerersten Mal. Jetzt, also momentan macht man ja leider nicht so viel. oh, das ist echt schwer. Oh, Mann. Darauf hätte ich mich vorbereiten müssen. Also es ist nichts Spektakuläres. Nachos mit Käse überbacken und Guacamole gestern Abend.
Das erste Mal selbst gemacht, oder?
Ja. Ja, mehr kann ich, also mehr was Sinnigeres fällt mir leider gerade nicht ein. Nee, tut mir leid.
It's yours.
So einfach wie ich bin, kommt Nachos mit Käse. Mhm. Ja.
Ja. Also Nachos mit Käse, gut.
Ja.
Ja. Also wenn ihr noch keine Nachos mit Käse selbst gemacht habt.
Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
Und ihr könnt Jill fragen, wie es geht.
Genau. Ganz einfach.
Liebe Jill, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview.
Ja, ich danke auch. Ich bin mal wieder ein bisschen zurückgereist und ja. Habe mich auch sehr lebendig gefühlt jetzt während dieses Interviews. Vielen Dank.
Sehr schön. Vielen Dank auch an dich. Und danke an euch.
Tschüss.
Das war die neue Episode der Kunstpause.
Deinem Interview-Podcast zur Psychologie von Auszeit.
Schön, dass du dabei warst.
Du willst unsere Gäste nicht nur hören, sondern auch sehen?
Dann schau einfach auf unseren YouTube-Channel. Link?
Natürlich in den Shownotes.
Alle Updates und Insights natürlich auf Instagram.
Wir sind Lina und Maria.
bis zur nächsten Kunstpause.